Wie schön bei euch zu sein. Wirklich schön. Ich habe mich auf die Zeit heute Morgen bei euch, mit euch, wirklich gefreut. Meine Katrin lässt euch herzlich grüßen. Sie hatte gestern die Gelegenheit, unsere Tochter nach längerer Zeit zu sehen und darf ich? Da seid ihr dann auf Platz 2 gelandet. Es tut mir leid. Ja. Ich habe euch heute einige Gedanken mitgebracht zu Markus 1. Wenn ihr Freude dran habt, das mit aufzuschlagen. Markus 1, Vers 14. Nachdem aber Johannes überantwortet war, also spricht, er war im Gefängnis, war festgesetzt worden, weil er was gesagt hatte, was dem Landesherrn nicht gefallen hat. Da kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes und sprach: Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Als er aber am Galiläischen Meer entlang ging, sah er Simon und Andreas, Simons Bruder, wie sie ihre Netze ins Meer warfen, denn sie waren Fischer. Und Jesus sprach zu ihnen: Kommt, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Und sogleich verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. Und als er ein wenig weiter ging, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, seinen Bruder, wie sie im Boot die Netze flickten. Und sogleich rief er sie, und sie ließen ihren Vater Zebedäus im Boot mit den Tagelöhnern und gingen fort ihm nach. Ich will heute ein wenig über Komfortzone sprechen. Komfortzone, wisst ihr, was das ist? Das ist euer Sofa daheim, ne? Ich habe so eine schöne Präsentation vorbereitet und ich habe einen ganz neuen Computer und der macht auch ganz schöne Sachen, aber ich habe versäumt wahrzunehmen, dass dieser Computer keinen normalen USB-Zugang mehr hat und darum konnte ich heute Morgen die Präsentation nicht überspielen und darum wird sie euch jetzt hier auch nicht angezeigt. Es tut mir leid. Komfortzone. In der Komfortzone, in der wir normalerweise leben, haben wir uns eingerichtet. Ja? Das ist also bei uns daheim. Hoffe ich jedenfalls, dass ihr da eine Komfortzone habt. Bei Junggesellen geschieht das so, ja, großer Screen und ja, großer Kühlschrank. Männer richten sich zu Hause eine Männerhöhle ein. Die brauchen sie auch. Die brauchen die. Das ist euch unangenehm, liebe Frauen, aber die Männer brauchen ihre Höhle. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Das ist die Komfortzone, ja, da fühlen wir uns wohl. Meine Frau formuliert manchmal: Die Küche, das ist meine Komfortzone. Wenn da der Mann dazwischen gerät, dann spritzen schon mal die Funken, ja. Ihre Mutter war Köchin und sie kocht und backt ausgesprochen gerne und alles ist an seinem Platz und wenn dann ich da mal dazwischen gerate, dann kann es schon schwierig werden. Also habe ich entschieden, Bei mir zu Hause ist meine Aufgabe in der Küche das Essen. Ja. Ne? Will man die Komfortzone verlassen und ist man gezwungen, sie zu verlassen, dann geht man durch verschiedene Zonen hindurch, Bereiche, wie wir mit diesen Herausforderungen, herausgeführt zu werden aus der Komfortzone, umgehen. Was passiert, wenn mir jemand sagt, du kriegst eine Aufgabe? Was passiert mit mir plötzlich? Eine Herausforderung, die sich meinem Leben zuwendet, man hat es jetzt deutlich bei Corona gesehen, löst zuerst einmal Angst aus. Werden meine Antikörper reichen? Muss ich mich dem aussetzen? Das hat man ganz deutlich gemerkt in den Medien. Ja, Corona ist nur so eine Erfindung. Wir haben eigentlich gar nichts, eigentlich mehr eine stärkere Grippe oder so. Viele haben total mit Angst reagiert und gesagt, mich trifft es bestimmt ganz schlimm. Viele sind auch gestorben. Ich will es auch nicht lächerlich machen. Die Angst war berechtigt. Und dass wir zunächst auf eine Herausforderung mit Angst reagieren, ist auch völlig normal. Wenn aber die Herausforderung nicht zurückgenommen wird, kommen wir in eine nächste Phase. Denn die Angst macht ja, dass ich neue Strukturen suche. Wie kann ich damit umgehen? Mit der Herausforderung, ja? Und ich komme also von der Angstzone, wenn sie andauert und ich mich der Herausforderung stelle, komme ich in eine Lernzone, ja? Ah, stimmt, Corona-Beispiel, ja? So dicht mit den anderen beieinander sein, sollte ich jetzt vermeiden. Es wäre besser, eine Maske aufzusetzen, ja. Da haben wir schnell Studien beauftragt und passierte das alles. Wie wir uns verhalten, Hände waschen, desinfizieren, so. Da haben wir plötzlich gelernt, wie gehen wir denn mit Corona um? Verschiedene Länder hatten verschiedene Konzepte, ja. Die Herausforderung rausgeführt aus der Komfortzone, durch die Angstzone hindurch in die Lernzone hineingehen. Ich muss mir Wissen aneignen. Ich muss mich mit dem Problem konfrontieren. Ich muss die Struktur des Problems entdecken, um zu sehen, wie kann ich adäquat reagieren. Vielleicht muss ich auch mein Mindset ändern. Vom Mindset hatten wir es eben bei der Gebetshaltung. Dank dir nochmal. Da hat er gesagt, da werde ich mir meiner Stellung bewusst, das demütigt mich und das ist gut. Ja, da wird das Mindset durch die Haltung geändert. Und ich kann mich auf diese Weise den Herausforderungen stellen. Wenn dann die Herausforderung immer noch da ist, dann werde ich merken, dass ich plötzlich in eine Wachstumszone komme. Das, was ich gelernt habe, bleibt an mir, es wächst an mich heran und ich merke, boah, das liegt mir richtig. Ja? Das liegt mir richtig. Ich kann das richtig gut, ich kann meine Grenzen beachten zum Beispiel, ja? Eigentlich hatte ich Corona-Beispiel, ja, den Leuten jetzt zu helfen, die so Angst haben und zu sagen, setz die Maske auf und ja, und ich komme und ich helfe dir und ich kaufe für dich ein und so weiter. Plötzlich merke ich, oh, das macht mir Spaß, ja. Irgendwie, das liegt mir. Und ich finde in der Bewältigung der Herausforderung plötzlich meine Bestimmung. Oder ich denke, wir haben einfach zu wenig Fachkräfte, die das machen können. Wo finde ich denn welche, ja? Wo finde ich denn welche? Zum Beispiel in Südamerika oder so finde ich, die Bundesregierung jetzt gemacht, ja? Ist jemand hingefahren nach Südamerika und hat gesagt, wir brauchen Pflegekräfte. Und Brasilien hat gesagt, okay, schicken wir. Ja? Jetzt plötzlich also merken wir, okay, ich kann da was auch tun, ich habe ein Ziel, ich will für meine Situation, für meine Umgegend, ich will hier eben Pflegekräfte akquirieren oder andere Lösungen, wie man eben da wächst, die Ziele, den Zielen nachjagen, sich Ziele stecken und mit dem, was ich gelernt habe, neue Ziele wahrnehmen, meine Bestimmung finden, meine Träume leben, mir auch ganz bewusst die Ziele verfolgen und zu sagen, ist mir jetzt wurscht, was die anderen sagen, das ist mein Ziel, da gehe ich drauf zu. Das ist die Komfortzone, da komme ich vom Sofa durch die Angstzone in eine Lernzone und danach wachse ich. Gelle, sagt der Hesse. Seid ihr einverstanden? Durchgehen. Durchgehen. Und das ist das, was in Markus 1 passiert, was ich euch gerade gelesen habe, dieser Text. Was passiert da? Markus schreibt sein Evangelium in der Zeit der ersten Verfolgung. Nero war auf die verrückte Idee gekommen, seinen Rom einzuäschern, um sich ein schöneres Städtchen zu bauen. Und er hat diese Brandstiftung den Christen in die Schuhe geschoben. Die waren es, die Christen waren es mit ihrem Jesus. Man konnte das ein wenig sehen, wie das funktioniert, als die Twin Towers attackiert wurden. Da wusste man ja eigentlich, das waren islamistische Extremisten. Und das wurde tatsächlich den Christen in die Schuhe geschoben. Die sind tatsächlich genauso extrem, ja. Und wenn wir nicht aufpassen, dann werden die Christen uns die nächste Hütte anzünden. Also war ganz schlimm in der Presse damals. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert. Ja, Markus schreibt also in diese Verfolgungssituation hinein. Die Gemeinde ist gejagt worden, vertrieben worden, verhaftet worden, umgebracht worden. Und der Markus schreibt in diese Situation hinein sein Evangelium. Er hat gut zugehört und er will nun durch sein Evangelium den Bericht vom Erleben mit Jesus deutlich machen, Jesus ist der Herr, egal wie die Situation brennt, egal welche Stadt brennt, egal welche Katastrophe ausbricht, Jesus ist der Chef im Ring. Das ist das, was er hier mitteilen will. Das ist das, was er, der Grund, warum er das Evangelium schreibt. Das Evangelium ist so kurz, dass man gedacht hat, und auch so verwandt mit den anderen, dass man lange Zeit in der Theologie gedacht hat, Matthäus und Lukas, die haben von Markus abgeschrieben, ja, weil es so kurz und knapp ist. Tatsächlich findet sich bei Markus auch keine Weihnachtsgeschichte, wie Jesus auf die Welt gekommen ist und keine Engel und kein Zwölfjähriger im Tempel und so, das findet sich alles hier nicht. Markus schreibt dann Evangelium an Heiden, also Menschen, die mit dem Glauben bisher noch nichts zu tun haben und adressiert es jetzt an Menschen, die in dieser Verfolgungssituation sich befinden und hier was Kurzes und Prägnantes brauchen. Tatsächlich hat dann jüngst, erst in den letzten 10 Jahren oder so, wendet sich die Theologie wieder und man sieht, dass doch Matthäus das eigentlich ältere Evangelium ist. Aber das ist nur so ein Theologenkram, könnt ihr wieder vergessen. Markus schreibt also hinein in eine Verfolgungssituation. Und deswegen ist auch dieser Vers 14, über den habe ich mich gewundert. Der Vers 14 sagt, nachdem aber Johannes überantwortet war, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes. Ich denke, naja, das. Da geht einer wegen des Glaubens ins Gefängnis, weil er dem König mal die Wahrheit gesagt hat und ihm mal gesagt hat, was mal gesagt werden musste, ja. Und da geht der Markus in einem Nebensatz drüber, Johannes ist im Gefängnis, alles okay, und jetzt fängt Jesus an zu predigen. Gar nichts war okay. Johannes kam in große Schwierigkeiten, er Glaubensnöte darin, was er in dem, was er erlitten hat. Wirklich, das war, ihm zog's den Boden unter den Füßen weg und er musste nochmal fragen, bist du wirklich der, der da kommen soll, ja? Und Jesus ihm das erklärt, es war gar nichts okay und schließlich ist dieser Mann dann auch geköpft worden, wie wir alle wissen. Der Wegbereiter Jesu, und in diese Verfolgungssituation hinein beginnt Jesus seine Tätigkeit. Wir alle wissen, dass wir im Moment auch in schwierigen Fahrwassern sind. Nein, wir haben keine Christenverfolgung, dem Herrn sei es gedankt. Insgesamt aber befindet sich die Weltchristenheit total in Verfolgungssituation. Wir hier, Joachim hat gerade gesagt, wir meckern immer so viel, ja. Wir hier sind auf einer Insel der Seligen und ich habe immer wieder den Eindruck, wir weigern uns beständig, permanent und willentlich wahrzunehmen, dass diese Situation, die wir haben, dass wir wegen unseres Glaubens überhaupt nichts zu leiden haben, normal wäre. Das ist überhaupt nicht normal. Die stärkste verfolgte Religion weltweit mit drastisch zunehmendem Maß ist die Christenheit. Das ist die Christenheit. Das sind unsere Schwestern und Brüder. Und wir können nicht so tun, als würde uns das nichts angehen. Also, versteht ihr, ich will nichts Schlechtes prophezeien, aber ich nehme mal an, bei uns wird sich die Situation auch verändern. Eine schwierige Situation, die man hier auch in der Gemeinde deutlich wahrgenommen hat, ist Corona. Was hat Corona mit euch gemacht? Ich höre manche Gemeinden jetzt im Land, die sagen, wir möchten da wieder hin zurück, wo wir waren. Ja? Liebe Schwestern und Brüder, das wird nicht passieren. Wir können nicht zurück vor Corona. Corona ist gewesen. Es hat auch etwas offenbar gemacht. Vieles von dem, was an Gemeindekultur entwickelt worden ist, war auch nur Kultur. Was dann nicht gelebt werden konnte und was dann nicht von geistlichem Wachstum gedeckt war, das fällt jetzt plötzlich weg. Plötzlich weiß man nicht mehr, warum. Ich habe eigentlich keinen Bock auf Gemeinde. So viele Leute bleiben der Gemeinde fern. Ja? Was war passiert? Können wir uns das aussuchen, ob wir Gemeinde brauchen oder nicht? Können wir uns das aussuchen? Nein. Schon der alte Kirchenvater hat gesagt, sine ecclesiam non salus est. Der alte Lateiner. Nein, ich will euch nicht examinieren. Ohne Kirche gibt es kein Heil. Alleine glauben, wo es Gemeinde gibt, das, so sind wir nicht konzipiert, so ist der Glaube nicht. Wir kommen gemeinsam an, wir wachsen gemeinsam, wir glauben gemeinsam, wir sind gemeinsam unterwegs und gemeinsam als Gemeinde leben wir als Leib Christi sichtbar in dieser Welt. Wir verkörpern Christus gemeinsam. Wir verkörpern Christus gemeinsam. Und wenn du in der Bibel liest, wenn du noch in der Bibel liest, auch ein Corona-Phänomen, auch ein Corona-Phänomen. Immer mehr Leute haben keine Lust mehr, die Bibel zu kennen. Kennen diese Quelle nicht. Ja? Und alleine mit Worship wird es nicht gehen, wenn die Verfolgung kommt. Verzeiht mir, so ein ernstes Thema. Aber der Markus schreibt hinein in eine solche Situation. Und darum ist das für Markus auch nicht weiter schwierig zu sagen, da ist einer um des Glaubens willen im Gefängnis. Das ist nicht deswegen schwierig, weil das ist normal, dass man mal was leiden muss für Christus. Ja, wir dürfen nicht so tun. Neulich sagte mir mal ein Kurzzeitmitarbeiter in einem Entwicklungsland, sagte, ja, was denkst du über Gott? Und er sagte, naja, Gott, das ist derjenige, der dafür sorgt, dass es mir gut geht. Guck doch mal um dich rum, hast du den gesehen und den? Ja, der hat Nierenkrebs, ja, ist ein Vater von 4 Kindern, wird demnächst sterben. Ja, hier gibt's jede Menge behinderte Kinder. Die Mütter sind verlassen worden von ihren Männern, aber sie beten. Ja, wie kommst du auf die Idee, dass Gott dafür da ist, dass es dir gut geht? Da hat er dann sein Bild korrigiert. Und das sagt der Markus hier so durch diesen Nebensatz und sagt, okay, weißt du, dass du etwas aushalten musst wegen deiner Beziehung zu dem lebendigen Gott, das ist normal. Das ist normal. Was? Das führt dich raus aus deiner Komfortzone. Und dann beginnt Jesus seine Tätigkeit. Der Johannes hat ja sehr um die Umkehr der Menschen gerungen, auch mit seiner Taufe dann am Jordan. Jesus geht nach Galiläa, da kam er dann her, in Nazareth ist er aufgewachsen und dort beginnt er zu predigen und beginnt seine Tätigkeit und sagt, Leute, jetzt beginnt die Zeit, Gott tritt seine Herrschaft an, deswegen bin ich da. Deswegen bin ich da, kehrt um. Glaubt diesem Evangelium. Gott greift ein. Gott greift ein und das wird in Jesus deutlich. Das ist der programmatische Beginn der Tätigkeit Jesu. Gott greift ein. Als ich zum Glauben kam, da hatte ich, als ich Jesus kennenlernte, war ich 15 Jahre alt und ich wusste überhaupt gar nicht, dass ich nach Gott suche, das habe ich erst hinterher gemerkt, ja. Aber mein Leben ist durch die Vergebung der Schuld, Leute, als ich das erste Mal begriffen habe, dass ich schuldig bin vor Gott und ihm meine Schuld bekannt habe, da fielen Tonnen von mir ab. Meine Schultern wurden leicht, ja. Also ich kann es euch gar nicht sagen, und das habe ich später in der Seelsorge ganz oft erlebt, dass wo Menschen ihre Schuld bekannt haben und sich entdeckt haben, ich bin vor Gott eigentlich ein schuldiger Mensch und brauche Versöhnung und die wird mir angeboten und ich nehme sie an durch Jesus Christus. Wo das passiert ist, da habe ich Menschen lachen und hüpfen sehen. Ja, ich erinnere mich an einen, der konnte die Treppe, den Raum, wo ich saß, war eine Treppe höher, der konnte die Treppe nicht mehr normal runtergehen, der musste springen, weil er so erfreut war von der Vergebung, dass er die normalen Schritte voreinander nicht mehr hinkriegte. Ich hatte Sorge, dass er sich da was tut. Diese Freisetzung durch Jesus, in der Gegenwart Jesu, in seinen Machtbereich kommen, unter seiner Herrschaft leben, ist so viel anders als dieses normale Leben, ja, ist so viel reicher und freier, so von Licht und Hoffnung durchdrungen. Das ist das, was Jesus predigt und sagt, Leute, es geht jetzt los, du kannst mit dem lebendigen Gott jetzt leben. Ich bin da. Das ist die Herausforderung. Und diese Nachricht von der Freiheit in Jesus Christus, von dem neuen Leben, von dem Leben im Licht, von dem Überwinden der Dunkelheit, der Freiwerden von Bindungen, diese Nachricht, die soll hineingetragen werden in die Welt. Und das ist die Berufung der Gemeinde. Das ist die Berufung der Gemeinde. Darum gibt's Gemeinde. Sie ist der sichtbare Leib Jesu in der diesseitigen Welt. Sie ist dafür verantwortlich, dass das Evangelium verbreitet wird. Deswegen ist Gemeinde Jesu immer unterwegs. Durch die Komfortzone, hinein in die Angstzone, in die Lernzone hinein und dann in die Wachstumszone. Damit sie dieser Herausforderung begegnen kann. Wir sind unterwegs mit dem Evangelium. Wir sind keine Gnadenendverbraucher. Wir haben kein Recht, hier Sonntag für Sonntag zu sitzen und die ganze Woche über den Mund zu halten. Wir haben kein Recht dazu. Das Evangelium gehört nicht uns, sondern denen, die es noch nicht gehört haben. Das ist die Berufung der Gemeinde Jesu. Die ist nicht für dich alleine, sondern du sollst deiner Berufung leben, dieses Evangelium weiterzugeben an diejenigen, die es noch nicht kennen. Deswegen geht Jesus und hat sehr im Gebet vorbereitet, wen er denn jetzt als Mitarbeiter berufen soll. Intensiv gebetet dafür. Herr, wer hat mit dem Vater gesprochen? Wer soll ins Team? Und dann geht er los und beruft Simon und Andreas, zwei Fischer, in ihrer Komfortzone. Die können was. Das sind Fischer, die haben davon gelebt. Und Jesus geht und ruft sie, kommt, folgt mir nach. Und ich finde es so schön, wie er sagt, ich will euch zu Menschenfischern machen. Da sieht man den Pädagogen, Jesus. Ja, er geht von dem Bekannten ins Unbekannte. Kommt mit mir, ich führe euch aus der Komfortzone des Fischerlebens, aber etwas davon wird bleiben, denn ihr könnt fischen und fangen und das wird eure Aufgabe sein in der Zukunft. Ja, euer Know-how ist gefragt. Euer menschliches Know-how ist gefragt. Gott gebraucht es in der Zukunft. Das ist wunderschön, wie er das hier macht. Weil normal, wie ist meine Familie versorgt? Ne? Das fragen wir uns überall auf der Welt, überall dasselbe. Und Jesus nimmt ihnen das und mit einer erstaunlichen Bindungsfähigkeit verlassen diese Männer sogleich und folgen Jesus nach. Normalerweise im Spätjudentum haben sich die Schüler bei den Rabbinern beworben und der hat sie dann ausgesucht. Und Jesus tritt als Rabbiner auf, der durchs Land zieht und predigt und beruft sich Leute. Das macht er also andersrum. Ja? Müssen wir mal was andersrum machen? Müssen wir vielleicht auch mal hingehen und nicht warten, bis sich Leute melden, sondern auch mal jemanden beanspruchen? Könnt ihr mal drüber nachdenken, wer euch da so einfällt. Mich hat es sehr beschäftigt, dass Jesus dann weitergeht und gleich daneben das nächste Brüderpaar findet, Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, seinen Bruder. Arbeitskollegen. Ja. Ich denke, boah, das ist ja vier Fischer schon im Team von 12. Ja. Und ich kam dabei an die Überlegung, ist es wirklich so wichtig, was die mitbringen? Oder ist nicht das Wesentliche an diesen Vieren, dass sie in der Gemeinschaft mit Jesus zu dem werden, was sie sein sollen? Versteht ihr den Unterschied? Ja, ne? Ist das wirklich so wichtig? Oder ist es nicht vielmehr das, was wir werden sollen, was wir sein sollen in der Gemeinschaft mit Jesus? Wozu hat Jesus dich berufen? Versteht ihr, wie soll ich ihn sagen? Als Jesus den Simon gerufen hat, ne, da hat er ihn gerufen, Petrus. Der hat ihm einen Spitznamen gegeben. Ich habe euch hier schon mal nach euren Spitznamen gefragt. Wer hat einen, müsst ihr nicht sagen, aber wer wird in der Familie mit einem Spitznamen gerufen? Okay, ein paar wenige. Ihr könnt schnell den Finger wieder zurückziehen, ihr dürft für euch behalten. Spitznamen werden in der Regel vergeben durch die Beziehung, in der man steht. Das drückt was aus. In der Regel ist es liebevoll gemeint. Ja, drückt eine nette, liebevolle Verbindung aus. Jesus sieht in diesem Simon, den er hier beruft, schon einen Petrus, obwohl er das gar nicht war. Das war alles andere als ein Fels in der Brandung. Ja, das war ein Donnerkopf, der macht mal hier und mal, der sagt das und tut das. Ja, der war überhaupt gar nicht zuverlässig. Aber Jesus sagt, das ist der Mensch, der wird ein Fels. Den setzt irgendwo hin und da liegt er. Und wenn du nach 100 Jahren kommst, liegt er da immer noch. Und da haben wir was drauf gebaut. Ja? Der trägt Lasten, der hat Fundament, der bricht nicht. Belastbar. Petrus, der Fels. Jesus sagt, wenn du auf Sand baust, weißt du, was du hast? Ja, wir bauen auf Fels. Und dann meint er den Petrus. Das ist das, was die Gnade aus ihm gemacht hat. Ey, weißt du eigentlich, was Jesus aus dem machen will? Weißt du das? Dass er dich gebrauchen will zu seiner Ehre? Dass du in seiner Hand zu dem wirst, was er sich gedacht hat? Wie er dich braucht in seinem Reich? Traust Jesus zu. Traust ihm zu. Hudson Taylor, der gewaltige Missionar, der Gründer der China-England-Mission, das war immer so ein kränklicher Junge. Und seine Mutter, seine Eltern, die wollten schon gerne, dass aus den Kindern was wird, aber die haben irgendwie gedacht, naja, der Hudson, Kindersterblichkeit war noch ziemlich hoch damals, da lohnt sich die Investition irgendwie nicht, ja. Und trotzdem, die Mutter hat dieses Kind dem Herrn geweiht und gesagt, okay, Herr, wenn du willst, dann soll er auch Missionar werden, wenn er lebt. Ja. Und dieser Mann hat die China-Inland-Mission gegründet. Er war der Grund dafür, warum die Marburger Mission entstanden ist, die Liebenzeller-Mission, die Allianz-Mission, die OMF. Ja, der kam in seinem ersten Heimataufenthalt vom Inland Chinas zurück und hatte sich vom Herrn 300 Missionare erbeten, die er mit zurücknehmen konnte. Unter anderem einige Tabor-Absolventen, Matthias, ja, Eugen Wilhaug und diese Konsorten. Und der Mann hat nach seinem Heimataufenthalt 300 Missionare mit nach China genommen. 300 Missionare. MM hat 60 ungefähr. Ja. So. Es ist entscheidend wichtig, was Jesus aus unserem Leben machen will. Und Jesus beauftragt diese Männer und sagt, ihr sollt selber erleben, wie das ist, unter der Herrschaft des lebendigen Gottes zu leben. Ihr werdet ausgebildet. 3 Jahre sind sie mit Jesus unterwegs. Sie lernen laut Markus besonders die messianische Kraft des lebendigen Gottes in Jesus kennen. Er herrscht über die Naturgewalten, er herrscht über die bösen Geister, er herrscht über die menschlichen Widerstände, er herrscht über die Naturgesetze. Das ist der lebendige Gott, der das alles in Szene gesetzt hat und der jetzt seine Macht beweist in Jesus Christus. Und diese Macht Jesu, die wird durch diesen Auftrag der Gemeinde hineingetragen in die Welt hinein. Wenn ihr mit dem Evangelium nach Asien gehen würdet und könntet euch adäquat ausdrücken, Sprachkenntnisse und so, dann würdet ihr merken, diese Frage nach Jesus in Asien denken alle Leute, oder die weit größte Teil denkt, Christen, also dieser Jesus, das war ein Europäer, das ist ein weißer Europäer. Und die fallen aus allen Wolken, wenn sie hören, dass Jesus Asiate war. Ja. Und dann stellen sie die Machtfrage und fragen, kann dein Jesus uns von der Macht der Geister befreien? Und das kann der. Und das tut er immer wieder. Ja. Und wir erleben das heute ganz stark auch mit den brasilianischen Missionaren, die in Deutschland unterwegs sind. Davon noch kurz ein paar Sätze. Ich war mit Günter Gutmann vor vielen Jahren in Brasilien. Und wir haben uns gefreut an dem, was durch das Evangelium in Brasilien geworden ist. Wir haben schon seit 1932 Missionare in Brasilien unterwegs, von Deutschland nach Brasilien geschickt. Es ist eine ganze Denomination entstanden, viele Gemeinden. Ja, und da kann man sich freuen, wir haben viele Jahre Missionare dorthin geschickt, sind mit denen heute eben nach wie vor verbunden. Als Günther mit war, erinnere ich mich an einen Spaziergang da in Curitiba. Und Günther fragte, wie geht's dir? Und ich sagte, wir haben ja zusammen studiert, der Günther und ich in Tabor. Und ich sagte, Günther, auf meinem Herzen liegt so eine Last. Er sagte, komm, lass uns beten. Günther, ne? Ja? Er merkt, ja, ich kenne ihn gut, ja. Seit über 40 Jahren. Und Günther sagt, komm, lass uns beten. Und wir fingen an zu beten. Und diese Last kam quasi in dieses Gebet hinein. Und ich sagte, Herr, so sehr hast du Brasilien gesegnet, durch die wenigen Missionare, die wir gesandt haben. Ja. Wann wirst du dich unseres Volks erbarmen? Wann wird es so sein, dass unser Volk neu Jesus Christus kennenlernt? Ja? Es wird nirgendwo auf der ganzen Welt so gut gepredigt wie in Deutschland. Es geschieht nirgendwo auf der Welt so wenig durch gute Predigt wie in Deutschland. Wie kommt es zu diesem Widerstand? Und wann wirst du diesen Widerstand endlich überwinden, dass auch in unserem Land wieder Menschen zum Glauben kommen und nicht nur ab und zu mal einer? Statistik sagt, Klammer auf, normale Gemeinden, so wie wir, ja, die an Jesus glauben, ja, da findet alle 2 Jahre ein Mensch neu zum Glauben an Jesus Christus. Klammer zu. Das ist die Statistik. Es kann doch nicht sein, dass wir da zufrieden sind mit. Es kann doch nicht sein, dass uns das nicht mitnimmt. Wie kann ich es euch richtig sagen? Versteht ihr, das ist doch nicht normal. Das ist nicht normal. Und es kam dann dazu, dass unser Kirchenverband, ich war ja da zu so einem Lobpreisgottesdienst, weil ich den brasilianischen Lobpreis so gerne mag, und der Pastor stand auf und sagte, ja, wir haben heute besondere Gäste, ich wollte eigentlich inkognito sein. Der Chef der Marburg Mission ist da, ich musste aufstehen, braver Applaus, die Geschichte habe ich schon mal erzählt. Und dann gab es Standing Ovations, als er sagte, das sind nicht irgendwelche Leute, sondern das sind die Leute, von denen wir das Evangelium von Jesus Christus gehört haben. Durch die sind wir zum Glauben gekommen. Da hättet ihr sehen müssen, 1000 Leute auf weißen Monoblockstühlen, ja, in einer Turnhalle, so, die kamen von den Stühlen hoch und es gab Applaus für Jesus und diese Freude an dieser Freiheit in Christus, die machte sich Platz in diesem Raum, ja. Und es dauerte und dauerte, die haben bestimmt Viertelstunde, 20 Minuten applaudiert, den Jesus zugejubelt, ja, weil wir ihnen das Evangelium gebracht haben. Und dann stand der Pastor auf und sagte, Gemeinde, was würdet ihr sagen, wenn wir beginnen dafür zu beten, dass wir aus Dankbarkeit dafür, dass wir das Evangelium von ihnen empfangen haben, ihnen das Evangelium zurücktragen nach Deutschland und Missionare entsenden. Da gesagt, getan, kamen die nach Deutschland und haben den ersten Missionar gesendet, Samuel Potenski. Der fand in Essen eine Gruppe von Betern, die hatten 20, 25, manche 30 Jahre für eine Gemeindegründung in ihrem Stadtteil gebetet. Die Gemeinde ist gegründet worden. Es ging relativ fix. Heute im Moment gerade sind 6 Missionare aus Brasilien bei uns. Ich war jetzt neulich in Brasilien, um die sendenden Gemeinden in Brasilien zu besuchen. Ja. Die Missionare nach Deutschland senden. Einer von ihnen, Elionai Wildemann, deutschstämmig, könnt ihr noch? Deutschstämmig in Hofgeismar, habe ich besucht, geguckt, wie es ihnen geht. Sind noch schwer am Kämpfen, ja, aber er predigt schon, ja. Und er sagt da so nebenbei zu mir, es ist so lustig, jetzt muss ich immer jeden Sonntag eine Person begrüßen, die zum Glauben gekommen ist. Das ist so witzig. In Brasilien, da war es immer eine ganze Gruppe, ja? Eine ganze Gruppe in Brasilien, die jede Woche begrüßt sich eine Gruppe von Leuten, die da zum Glauben gekommen ist. Das ist so witzig, hier ist immer nur einer, sagt er. Der kämpft in dieser Gemeinschaft in Hofgeismar. Der kämpft darum, dass wir neu wagen, Jesus zu vertrauen und seiner Macht zu vertrauen, dass er das ändern kann. Ihr glaubt nicht, was der für einen Kampf führt in seiner Gemeinde. Ja, der kämpft wie ein Löwe, damit die Leute Mut haben zu vertrauen, dass Jesus stärker ist als ihre Erfahrung. Stärker ist als ihre Angst. Sie durchführt durch die Angst in die Lernphase und dann in die Wachstumsphase. Ja. Der hat ja nur gepredigt bisher und viel Sprachunterricht und so weiter. So, die sind ein halbes Jahr da, was soll ich euch sagen? Die Gemeinde hat sich inzwischen verdoppelt. An Besucherzahlen, ne? Ja. Wenn wir doch an Jesus hingen und an seiner Macht und nicht so sehr an unseren Erfahrungen. Wenn wir doch dem Heiligen Geist nicht so im Wege stünden, sondern uns trauten, ihn durchzulassen, dann würden wir aus der Komfortzone, durch die Angstzone, in die Lernzone kommen und dann in die Wachstumsphase hineinfinden. Amen.